ging um ein Thema, das wir jetzt weiterspinnen werden in unserem letzten Panel für diesen Vormittag. Es ging unter anderem ja auch hier darum, wie bewahren wir denn die Musik, wenn sie nicht mehr auf CD gepresst ist, wenn sie nicht mehr auf Vinyl gepresst ist, wenn sie nicht mehr haptisch zu haben ist, sondern nur noch irgendwo im Internet schwirrt. Das kann man ja nicht nur für die Musik sagen, sondern aktuell ist die Diskussion ganz stark auch in Print, bei Bildern, bei Kunst, bei allen audiovisuellen Medien. Mir ist in dem Zusammenhang des Bewahrens eingefallen, überlegen Sie mal, Sie können heute in Bibliotheken noch, natürlich nicht in der frei zugänglichen Abteilung, alte Texte, 1000 Jahre alte Texte auf Pergament lesen. Gucken Sie mal in Ihre alten Ordner und gucken Sie mal, was Sie vor 10 Jahren auf Fax, auf Thermopapier bekommen haben. Da steht nichts mehr drauf. Die Idee hinter diesem Bewahren ist ja, die Menschen leben in ihren Werken weiter, solange diese Werke aufbewahrt werden. Egal ob Musik oder Bücher oder Zeitungsartikel. Was aber, wenn die Institutionen, die das bewahren, sterben oder sich ihrerseits verändern? Und wir denken immer Bibliotheken, das ist sowas Altmodisches, Verstaubtes, wo Dinge aufgehoben werden für die Ewigkeit. Stimmt aber gar nicht. Denn auch bei Bibliotheken gibt es das Aussortieren, weil sonst würden sie nämlich überlaufen. Das nennt sich dann vornehm Bestandspflege. Und ich habe eine schöne Zahl gefunden. 2012 sind in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland fast 12 Millionen Medieneinheiten ausgesondert worden. Darunter waren zerlesene Exemplare oder irgendwelche Tonträger, die nicht mehr funktioniert haben, aber eben auch Werke, von denen man davon ausging, dass sie einfach nicht mehr interessieren. Welche Werke und welche Werte wollen wir also bewahren? In einem Zeitalter, in dem alles digital zugänglich ist. Mit Ihrem Smartphone, mit Ihrem Laptop können Sie sämtliche Archive irgendwie digital abfragen, brauchen Sie nicht mehr in eine Bibliothek zu gehen. Also die Werte, die wir bewahren wollen, müssen wir neu definieren. Und darüber wird jetzt das Panel sprechen, zu dem ich jetzt auf die Bühne bitte, Ulrike Hönsch. Sie ist Redaktionsleiterin bei Brockhaus. Brockhaus, da klingelt es wahrscheinlich bei den meisten, wird ja nicht mehr als gedruckte Enzyklopädie erscheinen. Das hat einen Aufschrei gegeben in der Branche. Aber was bedeutet das denn für die Wissensvermittlung? Gibt es nicht vielleicht neue Formen, den Brockhaus zu nutzen? Diesen Wissenstresor, was ein schönes Wort ist dafür. Darüber werden Sie uns sicherlich eine Menge erzählen können. Ihre Beziehung zu Wolf ist genau über dieses Thema Enzyklopädie entstanden. Denn auch Wolf hat eine ganz eigene Beziehung, zwar nicht so sehr zum Brockhaus, sondern zur Encyclopaedia Britannica. Er war nämlich der erste Nicht-Brite, der in den, weiß ich nicht, 80er Jahren vermute ich mal, für die BBC, die damals auch erste europäische Quizshow betreut hat, Going for Gold. Und die Basis für die Antworten war die Encyclopaedia Britannica. Und damals gab es noch kein Internet, wo man was nachgucken konnte. Später hat er sich dann auch sehr intensiv mit dem Brockhaus beschäftigt und darüber sind sie dann auch miteinander ins Gespräch gekommen, weil ihn das eben sehr interessiert, ob das Werk jetzt online zur Verfügung steht oder auf Papier. Dann bitte ich zu mir auf die Bühne Jens Best, Präsidiumsmitglied bei Wikimedia. Wikimedia kennen Sie wahrscheinlich, gemeinnütziger Verein zur Förderung freien Wissens, in Deutschland 2004 gegründet, für Öffentlichkeitsarbeit, Spendengewinnung, ganz wichtig, und Infrastruktur. Das wichtigste Projekt von Wikimedia nutzen Sie alle wahrscheinlich fast täglich, Wikipedia. Auch hier eine kleine Zahl, 20 Millionen Artikel in 280 Sprachen. Jens Best ist Politikwissenschaftler, Unidozent im Bereich Medien- und Kulturwissenschaft, Netzaktivist, Stichworte Open Data, Open Government, digitale Zivilgesellschaft. Und seine Beziehung zu Wolf besteht eben darin, dass sie sich bei einer Carter-Veranstaltung, glaube ich, in den 2000er Jahren kennengelernt haben und genau über das Thema Wissen und Wikipedia gestritten oder sich unterhalten haben. Jörg Müller-Kind, Geschäftsführer von Network Assets. Diese Firma macht Architektur von webbasierten Softwaresystemen. Damit, lieber Herr Müller-Kind, konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Aber ich habe gelernt, ohne jemanden wie ihn und das, was seine Firma macht, könnte ich meine Arbeit im Hörfunk, im Sender gar nicht durchführen. Das, was wir produzieren, würde gar nicht zum Hörer kommen. Denn Sie bauen Architekturen zum Beispiel für die Verteilung von Audiofiles, von Videofiles innerhalb von Sendern, aber auch von den Sendern dann nach draußen, zwischen den Sendern, unsere Korrespondenten, wie kommen die Sachen zu uns und so weiter. Wie kommt das Ganze auf den Satellit, ins Kabel etc. Also da konnte ich mir da ein bisschen mehr drunter vorstellen. Und als einer der ersten haben Sie auch Software für Archive gebaut. Kultur ist Ihnen ein besonderes Anliegen. Ich habe gehört, dass sie in ganz Europa herumreisen, um Ausstellungen zu besuchen und sich entsprechenden Input zu holen. Und ihre Firma ist auch interkulturell aufgestellt, Deutschland und Polen. Wolf kennen Sie schon lange oder er kennt Sie schon lange und Sie reden seit Jahren über Ihre Arbeit und wie Wolf sagt, wir profitieren beide davon. Als Moderator dieser Runde freue ich mich, Steffen Grimberg zu begrüßen. Steffen, Wolf und ich kennen uns sehr lange. Steffen und ich sind Kollegen. Wolf war auch mal Kollege von dir. Das hast du damals wahrscheinlich gar nicht gewusst. Also Steffen hat lange, lange Jahre für die Taz gearbeitet. Er war der Medienredakteur der Taz. Und Wolf hat als erster Kulturkorrespondent für die Taz in den frühen Jahren aus Paris berichtet. Also da gab es eine Gemeinsamkeit, ohne dass man sich persönlich getroffen hat. Steffen ist jetzt seit anderthalb Jahren bei ZAP, bei dem Medienmagazin des Norddeutschen Rundfunks, dem einzigen Fernsehmedienmagazin, was es in Deutschland gibt. Und was ich besonders sympathisch finde, ist, dass er sagt, er hat überhaupt keine Ahnung von Fernsehen. Das stimmt, glaube ich auch, aber, und das weiß ich von seinen Kollegen aus der ZAP-Redaktion, sie sagen, boah, Steffen weiß alles über Medien. Den kannst du anpieksen, egal wozu, ob Kirch oder Digitalisierung oder sonst irgendwas, der weiß das. Und Wolf und ich sind uns in einem ausnahmsweise einig, dass wir dich als Moderator sogar einer Frau vorziehen würden. Und jetzt gehört die Bühne euch.
Ja, wunderbar. Lieben Dank, Sisi, herzlichen Glückwunsch, Wolf. Dazu kann ich auch noch eine Anekdote beisteuern, die auch klar wieder mit Dagmar Reim zu tun hat. Als ich nämlich Medienredakteur der Taz wurde anno 2000, da war eigentlich eine Medienredakteurin gesucht worden. Ich erzählte das dann Dagmar Reim bei unserem ersten Interview und sie fragte dann sehr schön, und arbeiten Sie dran? Ob ich das geschafft habe, müssten die Kolleginnen und die Kollegen in der Taz beurteilen. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann, diese spannende Veranstaltung, also alleine eine Bandbreite von den Goldberg-Variationen zu Michael J. Moon, das ist schon toll und das alles schon an einem Vormittag. Wir wollen reden über die kuratierte Ansammlung als Hort und Hub von Werten. Das klingt ja schon so ein bisschen, als würde das von Bach demnächst nochmal in irgendeine Variation gesetzt. Und Sisi hat es ja schon hier in der Anmoderation, in der Vorstellung des Panels quasi ein bisschen anmoderiert. Frau Hönsch, der Brockhaus so als das große Schatzkästlein, das wahrscheinlich in, wenn ich mal hier so ins Publikum gucke, in vielen unserer Elternhäuser oder auch noch bei uns jetzt rumsteht, gibt es nicht mehr. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Brockhaus? Die Redaktion lebt, es wird auch noch aktualisiert, es geht alles online. Wie sind da die Erfahrungen?
Ja, also die Redaktion gibt es tatsächlich noch, auch in unveränderter Form. Das kann ich wirklich bestätigen. Begriffe, die jetzt gefallen sind, Schatzkästlein, Wissens- oder Wertetresor, das sind genau die Bilder, mit der klassische Brockhaus, der Print-Brockhaus immer identifiziert worden ist. Das ist unsere Tradition und das ist gleichzeitig natürlich auch die Herausforderung oder auch das Problem, so könnte man es sagen. Denn Schatzkästlein, Tresor beinhaltet als Bild natürlich auch die Abgeschlossenheit dessen, was dort drin ist. Und genau das muss aufgebrochen werden. Und da sind wir momentan dabei, uns sozusagen aufzustellen. Die Strategien, die, sofern es die denn überhaupt noch geben kann, wenn wir Michael Moon heute gehört haben, aber da wir sozusagen in einem Konzern verhaftet sind, der natürlich auch da bestimmte Anforderungen stellt, müssen wir leider irgendwelche Ideen zu Strategien entwickeln, das ist klar. Wir sind in den Schritt gegangen oder wir haben das aufgegriffen, was eigentlich schon die Kollegen in Mannheim gemacht haben. Sie haben ja schon letztendlich den Brockhaus online gebracht. Allerdings nur in einem sehr halbherzigen Schritt, indem sie für alle Käufer der 21. Auflage dieses goldbeschnittenen Mammutwerkes von 2005 auch einen Online-Zugang mitgegeben haben. Aber das war aus meiner Sicht eigentlich, wie gesagt, nur der halbe Schritt oder auch der falsche Schritt. Denn wir müssen weiterdenken, wir müssen uns noch weiter öffnen. Wir müssen eigentlich über diesen Tresorcharakter, über dieses rein Bewahrende und nur, sag ich mal, für uns in der Tradition Verhaftete, müssen wir auf jeden Fall hinausdenken.
Herr Best, geben Sie diesem Konzept etwas zu sagen? Der Brockhaus öffnet sich jetzt, stellt sich hin. Man könnte ja auch sagen, Wikipedia hat diesen Tresor längst geknackt, hat ein ganz anderes System, das kollaborative System, darüber gestellt. Und wenn wir dann nochmal an Michael J. Moon anknüpfen, dann ist das ja zumindest wahrscheinlich etwas, was zumindest werthaltiger, werthebender sein dürfte in der Zukunft als eine bislang abgeschlossene Geschichte, die aber nur von einem bestimmten Team weitergepflegt werden kann, jetzt in irgendeiner Weise weiter zugänglich zu machen.
Es ist ja nicht nur ein bestimmtes Team, sondern es sind ja auch viele Menschen dahinter, viele Personen, viele Fachexperten, Fachautoren, Wissenschaftler, Journalisten, die natürlich auch an unseren Inhalten mitarbeiten. Was natürlich das Problem ist, ganz klar, zur Wikipedia. Wir sind nicht so schnell, wir sind nicht so viele. Dafür, denke ich, haben wir eben noch diesen Vorteil des kuratierten Wissens. Also wir versuchen nach wie vor, die Inhalte, die wir veröffentlichen, die wir zur Verfügung stellen, so eine Art Qualitätssiegel aufzudrücken. Und ich glaube auch, das ist eigentlich das Spannende für mich persönlich. Ich glaube, dass, ich sage jetzt mal die Kollegen von Wikipedia und wir werden uns irgendwo wahrscheinlich auch in der Mitte treffen. Denn wir sind aus diesem ganz abgeschlossenen Raum gekommen, aus diesem traditionell bewahrenden, müssen jetzt neue Schritte gehen in die Öffnung, in die Transparenz. Und auf der anderen Seite, das wissen Sie sicherlich viel besser als ich, haben Sie natürlich auch Diskussionen im eigenen Haus, wie stelle ich Qualitätssicherung her? Und die Diskussion zwischen Inklusionisten und Exklusionisten, all diese Geschichten. Also auch Sie werden einen Weg finden. Und vielleicht werden wir uns irgendwann nicht zusammenschließen, muss nicht sein, Stichwort Monopolisierung. Aber wir werden uns, glaube ich, in unserem Anliegen irgendwann vielleicht in der Mitte treffen.
Bin mir relativ sicher, dass es so sein wird und ja auch teilweise schon so ist. Deswegen würde ich ganz gerne diese einzelnen Stichpunkte, die jetzt gesagt wurden, also einmal Qualität, dann auch natürlich das Profane, auch wenn wir heute über Werte sprechen, das Profane, also das Geld soll ja auch irgendwie nochmal genannt werden und natürlich auch dann eben Einordnung und die, wie ich jetzt gerne so im Durchschritt gerne antworten würde. Da vorne natürlich muss klargestellt werden, Wikimedia Deutschland ist ein Verein, es gehört sich in Deutschland so, man hat einen Verein und der sammelt Spendengelder ein und der organisiert, dass irgendwas besser wird und dafür ist man dann gemeinnützig. Die Wikipedia ist kein Verein, die Wikipedia ist eine Community, die sehr offen ist und wir als Wikimedia Deutschland machen auch nicht die Regeln für die deutsche Wikipedia, also die deutschsprachige Wikipedia, sondern das macht auch alles die Community. Also die Community schreibt nicht nur Artikel, die korrigiert auch Artikel. Es gibt Wikipedianer, die nichts weiter machen, weil sie vormittags Zeit haben, als neue Artikel auf Kommasetzungen und so weiter zu korrigieren. Also es ist eine sehr kollaborative Arbeit. Ich will da jetzt nicht zu sehr einsteigen, auch wenn das sicherlich einige Anekdoten wert wäre. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch, trotz aller Kollaborativität, trotz, dass jeder hier sofort, wenn er heute Abend zu Hause ist, sich hinsetzen kann und schauen kann, ob in seinem oder ihrem Bereich ein Artikel verbesserungswürdig ist oder vielleicht sogar fehlt, ist es natürlich schon so, dass auch die Wikipedia eine Kerncrew hat. Genauso wie es Festangestellte gibt und wie es dann eben freie Autoren gibt. Und die diskutieren miteinander über Qualität und auch über Einordnung, also genau das. Relevanzkriterien ist ganz wichtig. Ich sage jetzt mal, es gibt für alles Relevanzkriterien. Was Ihnen einfällt, dafür hat die Wikipedia ein Relevanzkriterium. Mir fällt jetzt gerade Filmfestivals ein. Dafür muss man eben so und so lange da sein. Man muss überregional bedeutsam sein. Und es gibt eben verschiedene Punkte und davon muss man mindestens zwei erfüllen. Ansonsten wird ein wunderbarer Artikel über das Filmfestival, was Sie eingestellt haben, was aber irgendwie nur in Hamburg Süd stattfindet seit 2 Jahren, vom Kindergarten ausgerichtet, Ihre Bekannten, wird dann gelöscht werden, weil es kein relevantes ist. Nichtsdestotrotz finden aber auch diese Diskussion, was ist relevant, statt. Es gibt also auch so eine Art Redaktion, nur dass eben jeder mitmachen kann. Obwohl jeder mitmachen kann, sind es dann im Endeffekt dann doch, und das muss man vielleicht auch einfach mal feststellen, wenige tausend Menschen, die Wikipedia am Laufen halten. Für die ist das Hobby, wie Briefmarken sammeln. Wenn diese Tausende von Menschen, das sind vielleicht 2.000, 3.000 Menschen im Kern, wenn die morgen beschließen, dass die Wikipedia nicht mehr ihr Hobby ist, dann ist die Wikipedia auch morgen vorbei. Dasselbe gilt für die Ebene des Geldes. Wir haben 200.000 Spender. Wir haben auf der wikimedia.de-Seite so eine Spendenseite, wenn sie da draufstehen, die schreiben immer ganz nette Kommentare. Ihr habt mich durchs Abi gebracht. Ich benutze euch jeden Tag, deswegen gebe ich euch jetzt mal 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro. Also mit anderen Worten, wir finanzieren uns auch darüber, dass Leser irgendwann denken, ich muss da mal was zahlen. Das ist super. Die Encyclopædia Britannica verdient heute, glaube ich, mehr Geld mit ihrem Online-Zugang. Der kostet $60 im Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Oder 70, 60, ja, sowas?
Nee, nicht wirklich, wenn ich da... Okay. Also Britannicas Geschäftsmodell ist ganz interessant. Also sie stützen sich hauptsächlich auf Geschäftskunden. Also der Endkonsument, der zahlt tatsächlich die $60, aber da kommt eher wenig Geld rein. Also das größte, das umfangreichste Budget, was Britannica reinkriegt, ist tatsächlich über Geschäftskunden, andere Universitäten, genau, und so weiter. Ja. Und da sind die Entgelte auch wesentlich höher.
Genau. Ich merke schon nicht, dass ich vielleicht nur noch 60 Sekunden habe. Deswegen würde ich an dieser Stelle gerne sagen, auch im Hinblick auf die Diskussion vorher, es gibt nicht das Internet. Wir müssen wirklich damit aufhören, wenn wir etwas gut finden im Internet, dann von das tolle Internet zu reden und wenn wir etwas doof finden im Internet, dann das doofe Internet zu sagen. Ob das ein Herbert Grönemeyer ist oder sonst wie, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Wer doof findet, dass gestreamt wird, der soll sich bitte bei den Musikmajors beschweren. Denen gehört nämlich mittlerweile die Mehrheit der Firma Spotify. Also insofern, da kommen die alten Genussträger von Musikern, die jetzt auch in diesem neuen Medium anfangen, mit Musikern Geschäfte zu machen. Dieselben Leute, die vorher das Sony Music, Universal, wie sie alle heißen. Also insofern, es lohnt immer einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und auch ein bisschen zu differenzieren, weil es gibt gute Sachen, gute kommerzielle Sachen im Internet, wie zum Beispiel Brockhaus, bald oder schon, ich weiß es jetzt gar nicht, muss ich ehrlich gestehen.
Es gibt seit gut einem Jahr den sogenannten Brockhaus Wissensservice. Der ist aber eben, wie ähnlich zum Geschäftsmodell der Britannica, auch nicht für den Endkunden, also den Privatnutzer zugänglich, noch nicht, sondern eben auch als Abonnement für öffentliche Institutionen, wissenschaftliche Hochschulen, öffentliche Bibliotheken und so weiter, die dann in ihren Netzwerken diesen Wissensservice einspeisen und dann kann eben jeder, der an die Stadtbibliothek so und so geht und dort gibt es eben einen Netzzugang, kann er dort den Wissensservice nutzen und die Universitäten eben auch können das technisch für ihre Studierenden dann auch zur Verfügung stellen. Wie Sie das allerdings okay. machen.
Also wir spielen uns hier so ein bisschen den Ball zu, das war nicht geübt. Aber ich wollte eigentlich nur auf den Punkt kommen, dass es eben neben dem kommerziellen auch den öffentlichen Teil gibt. Und das ist eine Diskussion, die wir dringend führen müssen. Und die bringt uns auch wieder zu der Wertediskussion zurück. Weil was wir nämlich vergessen ist, dass es im Internet sowas wie eine Privatsphäre gibt, das wissen die meisten mittlerweile und dass man das irgendwie schützen muss. Es gibt aber auch sowas wie den öffentlichen Raum. Diesen öffentlichen Raum haben wir übrigens auch in dem physischen Raum, also nicht im Internet, die letzten Jahrzehnte extrem geschliffen. Und da müssen wir aufpassen, weil eine Gesellschaft funktioniert nur so, wenn es auch eine funktionierende Öffentlichkeit gibt. Eine funktionierende Öffentlichkeit setzt sich, wir haben Herrn Krüger da, mit politischer Bildung da und man kann zwar froh sein, dass Herr Krüger, glaube ich, dieses Jahr endlich vom Bundestag ein aufgestocktes Etat bekommen hat, was ich gehört habe, aber das ist natürlich noch lange nicht genug, wenn man überlegt, was mit der politischen Bildung in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde und wie trotz ehrenwerter Kämpfe da die politische Bildung natürlich viel mehr gefördert werden muss als Grundlage einer funktionierenden Gesellschaft, ebenso öffentliche Bibliotheken. Was machen wir aber seit über 10 Jahren? Wir diskutieren darüber, wie öffentliche Bibliotheken jetzt bitteschön im Digitalen sein sollen. Ja, da gibt es die Digitalevangelisten, die sagen, ja, so ein PDF, das kann man doch jetzt tausende von Mal parallel rausschicken. Und dann gibt es die anderen Buchverlage, die sagen, nö, auch das PDF kostet 25 Euro, nee, es kostet sogar noch mehr als die Printausgabe. Und anstatt irgendwo mal zu sagen, ich sage jetzt mal einfach mal 25 Kopien, digitale Kopien dürfen parallel von einem Buch öffentlich verliehen werden von einer Bibliothek, damit wir einfach mal einen Wert haben, damit das, was wir im physischen Raum brauchen, um eine funktionierende Gesellschaft zu haben, und wir haben gerade keine funktionierende Gesellschaft, dass wir das anfangen, im Internet abzubilden, weil das Internet, wie gesagt, ist nicht das Internet, sondern das Internet ist das Spiegelbild einer Gesellschaft. Und das müssen wir verstehen und nicht nur so in so Sonntagsreden, so das Internet und die Gesellschaft, der Sigmar Gabriel hat es jetzt auch erkannt, ja, sondern es muss in der Essenz verstanden werden. Und in der Essenz wirft uns das zurück auf die Werte, die in einem aufgeklärten Westen wichtig sind. Und deswegen ist das Internet, wenn man es richtig benutzt, eine Chance, sowohl für gutes Geld als auch für eine gute, aufgeklärte Gesellschaft.
Herr Müller-Kind, jetzt sind Sie dran. Wie kann denn die Software, die Technik dabei helfen und vielleicht auch verhindern, dass das böse Internet sozusagen böser wird und das Gute noch ein bisschen besser?
Ja, ich nehme mal ein bisschen eine andere Ausfahrt. Ich habe dieses Jahr ein persönliches Jubiläum. Ich wurde heute vor 20 Jahren oder dieses Jahr vor 20 Jahren das erste Mal außerhalb der Uni für meine Beschäftigung mit dem Computer bezahlt, tatsächlich. Und mein erstes Thema waren Archive im Internet und im Besonderen mein erster und letzter Arbeitgeber, Gott sei Dank, war damals die Treuhandanstalt. Dunkler Fleck in meiner Vergangenheit. Aber das wesentliche Thema war Archivierung der Unterlagen der 1200 Firmen, die die Treuhand seinerzeit abgewickelt hat. Die Treuhand betreibt 100 laufende Regalkilometer Wirtschaftsarchive. Und dazu auch die Langzeitarchivierung des seinerzeit noch wassergekühlten Mainframes der Treuhandanstalt, auf dem Millionen Seiten Vertragsunterlagen und Korrespondenz zu dieser ganzen Abwicklung gelagert wurden. Und das war dann in der Zeit, wo ich da war, das große Thema. Wie können wir, also erste Frage, können wir es überhaupt digital langzeitarchivieren, um dann erstmal eine Perspektive zu geben? Da geht es nicht darum, kann ich meine Kindle-Bücher vererben oder so ein Zeug, sondern wie halte ich ein Archivgut über 75, über 100 Jahre, über 150 Jahre rechtssicher digital? Und wie erhalte ich, und das ist für die Archivare, mit denen ich damals zu tun habe, natürlich auch ein wesentliches Thema, wie erhalte ich ein digitales Archivgut als Quell der historischen Wahrheit, der es ja nun mal ist, 150 Jahre später? Das ist ja keiner mehr am Leben, der zu Zeiten des Ersten Weltkrieges unterwegs war, wo wir heute das Jubiläum feiern. Wir können niemanden mehr fragen. Das heißt, das Einzige, was wir haben, ist diese Quellen. Und das andere Thema, was ich mir jetzt vor der Veranstaltung rausgesucht habe, im Geburtsjahr von Wolf, ist der Roman 1984 erschienen. Und das Gruseligste an diesem Roman für mich immer war eigentlich nicht das Thema totaler Überwachungsstaat, was jetzt immer zitiert wird, sondern der Beruf von Herrn Winston Smith, weil der Herr Winston Smith war Redakteur für den historischen Revisionismus. Das heißt, seine Hauptaufgabe im Ministerium für Wahrheit war die Überarbeitung von, heute würde man sagen, wahrscheinlich digital oder sonst wie gespeichert, damals war es wahrscheinlich Mikrofisch, gespeicherten Quellen. Und er hat halt Leute aus dem Archiv gestrichen, die da nicht mehr existierten oder auf einmal Feinde des Volkes waren oder sonst irgendwas. Und das Gruseligste, das eigentliche Ziel dieser, also ich kann das Buch nur alle 10 Jahre aufmachen wegen dieser Folterszene am Schluss, aber das eigentliche Ziel dieser Folter war ja wirklich sein Bewusstsein von Wahrheit, also das, was er eigentlich weiß, zu zerbrechen, dass 2 plus 2 5 ist und nicht 2 plus 2 4 ist. Das ist das eigentliche Ziel gewesen. Und das ist angesichts dieser Diskussion, die im Moment über das digitale Vergessen geführt wird, das ist sozusagen auch wieder die andere Seite von dem iPhone. Wenn wir über digitales Vergessen reden, haben wir irgendwann auch Redakteure des historischen Revisionismus, die unsere ganzen digitalen Archivgüter so umschreiben, dass 100 Jahre später keiner mehr weiß, dass der große Bruder ein Drecksack ist. Also das ist eigentlich so das Thema, was mich da seit den 20 Jahren mit beschäftigt und was heute auch noch weitestgehend unbeantwortet ist. Und deshalb, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, wir sind heute wesentlich besser in der Archivierung, in der Reproduzierbarkeit. Also wir können wesentlich wertgetreuer auch physische Objekte digitalisieren. Aber die eigentliche Frage, wie halten wir das über 100, 200, 300 Jahre konstant, ist weitestgehend unbeantwortet. Wir haben zwar ein paar Ideen, aber keine wirklichen Lösungen. Und um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, die Antwort seinerzeit bei der Treuhand war, nein, wir können das nicht digital Langzeit archivieren. Wir belichten das alles auf Mikrofisch aus. Weil, und das war damals die Aussage der Sachbearbeiterin dort, mit einer Kerze und einer Lupe kann ich den Mikrofisch in 100 Jahren auch noch lesen. Nachgewiesenermaßen. Und braucht dafür nichts sonst.
Kann ich ja vielleicht gerade genau an diesem Thema, weil ich finde es gut, dass Herr Müller-Kind uns ja auch wieder ein bisschen rückführt auf das, die Überschrift natürlich. Insofern ist die Frage der kuratierten Ansammlung. Wikimedia Deutschland macht jetzt zusammen mit der Deutschen UNESCO-Kommission, dem Jüdischen Museum und einigen anderen Partnern seit 4 Jahren die Konferenz Zugang gestalten unter Titel Die Bewahrung des kulturellen Erbes im digitalen Zeitalter. Und diese 4 Jahre haben wunderbar gezeigt, wie das, was Herr Müller-Kind und andere, die schon sehr lange im digitalen Bereich in der Archivierung arbeiten, nun in den letzten 4 Jahren tatsächlich auch im Kulturbereich, also bei Galerien, bei Bibliotheken, bei Museen, bewusst wird, aber auch bei staatlichen Stellen, die dafür zuständig sind. Also ich habe so die Videos von jeder Bundestagseröffnungsrede von allen Parteien, dass man jetzt mal mehr machen müsste, inklusive dem Herrn Neumann, dass jetzt mal hier für das kulturelle Erbe dringend ein paar Millionen locker gemacht werden müssen, ist dann nicht passiert. Aber diese Wand, gegen die man gelaufen ist, wenn man sich über die Frage unterhalten hat, was wollen wir bewahren, die hat in den letzten 2-3 Jahren Fenster bekommen, Türen bekommen. Es gibt mittlerweile einen Diskurs, es gibt wie das Rijksmuseum in Amsterdam, wie die British Library, es gibt auch in Deutschland schon einige Museen, die zeigen, wie man sich der Frage stellen kann, warum bewahren wir eigentlich was? Und da ist natürlich dann auch der Wert dahinter, da sind natürlich auch die Archivare. Archivaren haben ein sehr eigenes Wertebild, was man bewahren muss. Es geht so über den normalen Bürger etwas hinaus. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Frage der Vermittlung auch. Also dass Archivare natürlich alles aufheben wollen, ist gut. Die Frage ist nur, wie wird dieses alles zugänglich gemacht für jeden, damit man mehr daraus machen kann, in einer aufgeklärten Gesellschaft natürlich vorausgesetzt. Und das ist ein ganz spannender Punkt, an dem die Frage sich stellt, was wollen wir bewahren?
Da muss ich ein Zitat aus meiner Vergangenheit auch bringen. Der erste Archivar, den ich vor 20 Jahren getroffen hatte, sagte mir, und das war ein sächsischer Hauptstaatsarchivar, das wichtigste Instrument in unserem Archiv ist der Schredder. Weil er nämlich 90% von dem Zeug, was ihm jeden Tag vor der Tür abgekippt wird, nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen durch den Wolf geschoben hat. Und das ist der Punkt. Und er hat gemeint, seine Hauptaufgabe ist eigentlich so, die Auswahl zu treffen, und das ist das nächste Problem, was Archivare haben, dass es auch in 100, was sie sagen, nämlich in 100 Jahren noch interessant ist. Und er sagt halt, wir haben heute sozialhistorische Forschung, die interessieren sich wahnsinnig dafür, was eine Botschaft seinerzeit an Lebensmitteln gekauft hat, was vor 100 Jahren keinen Menschen interessiert hat. Trotzdem hat er noch Unterlagen dazu, weil irgendein cleverer Vorgänger von ihm gedacht hat, irgendwann interessiert sich vielleicht mal einer dafür.
Das gibt's ja auch, die Hitler-Biografie von Bernd Ulrich, die deswegen ganz interessant ist, weil man da diese alten Schneiderrechnungen lesen kann und feststellt, so ein ganz armer Schlucker war er am Anfang seiner Münchner Zeit dann offensichtlich schon doch nicht mehr. Frau Hönsch, der Brockhaus gilt ja, wenn man jetzt so vom Hort spricht, tatsächlich so als das Referenzmodell. Würden Sie denn sagen, die Werte, die Kategorien für Relevanz, für Aufhebenswertes, Bewahrendes, die Sie dort haben, die sind auch noch fit für das digitale Zeitalter? Was hat sich da vielleicht auch schon geändert und wie bleiben Sie da ajour, dass das eben auch in den nächsten Jahren noch funktionieren wird und dann auch das sein wird, was Ihre Kundschaft, Ihre Nutzer brauchen und haben wollen?
Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, die immer kommt. Also welches Stichwort kommt ins Lexikon überhaupt rein? Nach welchen Kriterien? Sie haben ja schon Relevanzkriterien angesprochen. Die gibt es bei uns natürlich auch und die haben sich selbstverständlich gerade in den letzten Jahren extrem geändert. Also der Brockhaus war ja durchaus immer auch von seinen Redaktionen, wir sprechen hier ja durchaus über eine über 200-jährige Tradition, sehr konservativ. Ich denke mal, dass Inhalte, die jetzt zum Beispiel den Bereich der Populärkultur betreffen, die finden Sie in den Ausgaben noch in den 17., 18. Auflage von Mitte des Jahrhunderts, finden Sie das einfach nicht. Das können Sie sich aber heute nicht mehr leisten, denn natürlich müssen wir auf die Bedürfnisse derjenigen Menschen zurückgreifen, die Inhalte, die Content wissen möchten. Und das ist ja im Grunde genommen für uns auch die Hauptaufgabe. Wir können nicht da in unserem Kämmerchen sitzen und starr an irgendwelchen Regeln festhalten, die vielleicht mal für 1950 gegolten haben und nach dem Motto, nach uns die Sintflut, sondern wir müssen eigentlich immer mehr mit den, ja, in Kontakt treten. Wir müssen in Erfahrung bringen, was ist gewünscht und müssen unsere Kriterien für die Lexikonrelevanz dahingehend natürlich auch verändern. Und selbstverständlich gibt es eigentlich mehrere zentrale Punkte, wie wir das verändern. Also eine Populärkulturaufnahme von Dingen, die Menschen eben außerhalb dieses, sage ich mal, dieses Schulwissens interessiert. Das ist ein Punkt, der sich stark verändert. Es hat sich aber auch stark verändert, die Praxisbezogenheit. Also wenn Sie, um jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen, woran eine Kollegin neulich gearbeitet hat, an dem Stichwort Ballaststoffe. Wenn Sie einen Lexikonartikel aufschlagen oder in googeln oder in die Wikipedia gehen zum Thema Ballaststoffe, was interessiert Sie? Da interessiert Sie nicht die chemische Zusammensetzung von Ballaststoffen, sondern was sind überhaupt Ballaststoffe, wie viel muss ich davon pro Tag aufnehmen, also das, was Sie im Alltag interessiert. Und das ist für uns im Grunde genommen eine Sache, die wir immer stärker angehen, dass wir sagen, wo ist das Hauptinteresse der Menschen, wenn sie einen Lexikonartikel lesen, wo ist sozusagen die Verankerung im Alltag. Das muss einfach gegeben sein. Wir können uns da einfach immer auch nur weiterentwickeln.
Frage vielleicht noch an Herrn Best, die von Herrn Müller-Kind aufgezeigten Probleme. Also dieses Revisionismus im Nachhinein und dann ist kein Zeitzeuge mehr da, der schreien kann, hallo, das war doch so gar nicht. Ist Wikipedia mit diesem kollaborativen Ansatz, wo ja relativ schnell rauskommt, wenn irgendjemand versucht, einen Eintrag zu manipulieren, nur dahin, dass er meinetwegen nur noch die geschönte Seite einer Person, eines Ereignisses enthält, in der Lage, in Ihrer Meinung, das einigermaßen dieser Gefahr vorzubeugen?
Also es sind zwei Pole. Es ist die Frage der Langzeitarchivierung und es ist die Frage des Nutzens in der Jetztzeit. Also sowohl also der sehr praktische Nutzen für den allgemeinen Bürger als auch die Frage, inwieweit anregende, tiefgehende Informationen angeteasert sozusagen in einem Brockhaus-Artikel, der jetzt auch dadurch, dass er im Internet ist, länger werden kann. Wenn man die Wikipedia ausdrucken würde, das hat, glaube ich, irgendjemand Verrücktes gerade gemacht. Da sind wir irgendwie bei, keine Ahnung, bei 1,7 Millionen deutschsprachigen Artikeln, die manchmal, wenn man sie ausdruckt, 36 Seiten lang sind, können sich das vorstellen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Im Sinne der Langzeitarchivierung ist die Wikipedia insofern ganz gut, weil sie natürlich eine Versionsgeschichte hat, was Langzeitarchivare und andere bibliophile Menschen ja lieben, wenn sie sagen können, wie sah dieser Artikel am 24. November 2010 aus, ja? Zum Beispiel Peer Steinbrück. Vielen fällt mir gerade ein, weil ich ihn letztens mal angeguckt habe. Der erste Eintrag in der Wikipedia über Peer Steinbrück war irgendwie 2,5 Sätze. Und jetzt ist er natürlich, wenn Sie ihn ausdrucken, glaube ich, 18 DIN A4 Seiten lang. Aber zwischendrin hat er natürlich auch Veränderungen gemacht. Und für Historiker ist natürlich die Veränderung, was hat man im Jahr 2011 von Herrn Steinbrück gelöscht und was hatte man im Jahre 13? Wo gab es lange Diskussionen, ob man das so oder so schreibt? Also hier ist für Langzeitarchivare, also für Historiker, wird sicherlich auch die Versionsgeschichte der Wikipedia interessant sein. Aber das Problem dahinter ist, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite haben wir mit dem Bundesarchiv zum Beispiel ein Fotoprojekt gemacht und es ist natürlich der Wahnsinn, wenn man sieht, wie aus irgendeinem Jahr 10.000, 20.000 Fotoplatten erhalten sind und wie dann kollaborativ erforscht wird, wo denn dieses Foto sein könnte. Das sind alles ganz tolle Projekte. Parallel hat dasselbe Internet aber gerade möglich gemacht, dass während wir hier sitzen, ungefähr in Deutschland 50.000 Mal ein Hamburger fotografiert wurde zum Mittagessen, weil Menschen irgendwie den Drang haben, neuerdings mit ihren Handys ihr Mittagessen zu fotografieren. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, auf der einen Seite ist es gerade spannend, dass das Internet es ermöglicht, aus einer prädigitalen Zeit Fotografien, die damals was Besonderes waren, wo wir 10.000, wo wir 1 Million Fotos vielleicht haben aus der Frankfurter Zeit um die 30er Jahre. Ja, ein Wahnsinnsprojekt, was man mitmachen kann. Und jetzt haben wir 1 Million Hamburger-Fotos am Tag. Und ich bin mir nicht sicher, was Historiker in 100 Jahren darüber denken werden und ob sie wirklich 100 Millionen Hamburger-Fotos brauchen. Ich erlaube mir aber auch nicht für diese Historiker, dies jetzt zu entscheiden. Ich merke nur, dass wir ein Problem haben zwischen einer Rückwärtsnutzung des Internets und sagen, wie toll, und nach vorne sagen, Instagram, Facebook, also wenn wir so Würfel machen, dann ist der Würfel der Wikipedia-Fotos ungefähr so groß, und der Würfel der Instagram- und Facebook-Fotos würde von da nach da gehen. Und ich bin mir da nicht sicher, ob wir in dieser Vielfalt irgendwie gerade sehr spielerisch mit dem Internet umgehen als Gesellschaft und da irgendwie das Ganze sich mal ein bisschen normalisieren muss. Aber vielleicht bin ich da auch schon fast schon zu alt, weil ich jetzt anfange vorzustellen, dass irgendwas nicht so gut ist, wo andere sagen, das ist doch toll, 1 Million Hamburger. Es wird Hamburger-Historiker geben in hunderten von Jahren, die sagen, so haben die Leute gegessen. Und mir wird da ein bisschen komisch. Ich kann es nicht einordnen. Und darüber müssen wir aber sprechen, auch insbesondere für die Jetztzeit. Weil in der Jetztzeit, wir haben jede Menge Materialien, die den Menschen jetzt zur Verfügung gestellt werden. Ich sage nur ein anderes Beispiel, Europeana. Ein großer Zusammenschluss europäischer Museen, Galerien etc., wo das Frankfurter Filmmuseum 70 Filminstitute in Europa koordiniert, damit sie über dieses eine Portal auf 70 Filminstitute in Europa zugreifen können und sich dort Filme anschauen können. Das ist total der Wahnsinn. Oder ich war jetzt gerade in Wien auf einem Projekt mit dem Museum und wir haben währenddessen mit Nachwuchsorchestern in Wien gesprochen. Die werden jetzt, zwar nicht die Goldberg-Variationen, aber andere Lieder unter einer gemeinfreien Lizenz, also nicht nur die Werke sind ja gemeinfrei oft, aber auch, dass die Musiker dem zustimmen, in der Wikipedia zur Verfügung stellen. Sie werden also eingespielte Stücke haben in dem Wikipedia-Artikel zu dem klassischen Stück. Und natürlich werden sie dann hoffentlich auch verleitet werden, sich andere bei Adagio zum Beispiel anzuschauen. Das ist ja genau das, worum es vorhin ging, den Zugang zu gestalten. Aber nochmal, wir leben in einer Konsumgesellschaft und nicht in einer aufgeklärten, oh wie schön, heute entdecke ich mal den Bach und verstehe mal, warum der so... Das ist das Problem noch. Wir müssen eigentlich uns fragen, was haben wir gerade für ein Menschenbild, nicht was haben wir für ein Internetbild, um die Frage der Archivierung für uns zu beantworten und nicht für das Internet.
Herr Müller-Kind, trotzdem aus einer technischen Perspektive wären doch Millionen von Hamburger-Fotos heutzutage kein Problem mehr.
Technisch gesehen, um die aufzuheben, ist es überhaupt kein Problem mehr. Aber was mir als das große Problem im Moment erscheint, ist, dass angesichts der Google-Volltextsuche, die ja immer mehr auch eine angelsächsische wird, mein Eindruck, also Englisch ist ja das neue Latein so ein bisschen, ist, dass die systematische Erschließung von Wissen, das heißt das Berufsbild des Bibliothekars, des Archivars, des Dokumentars,
des Journalisten,
Lexikon-Redakteurs, mehr zu einem exotisch belächelten Nischenwissen wird, weil man kann ja dann Google einfach eintippen, ich möchte Bach wissen und dann kriegt man alles, nachdem man durch die 2 Seiten Werbeanzeigen durch ist, was man dazu wissen muss. Aber wenn man sich mal anguckt, dass da 1000 Jahre Know-how drin stecken, über 1000 Jahre, die Regeln der alphabetischen Katalogisierung ist ein dickes DIN A4, 3 Bände, lose Blattsammlung. Das ist nicht einfach nur A bis Z, sondern alle möglichen Alphabete und was weiß ich. Und die Regeln der Verschlagwortung vom Bibliographischen Institut ist, glaube ich, noch dicker. Und die veröffentlichen alle 2 Jahre da neue Lieferungen für dieses Ding. Und das ist aber eine Sache, die man angesichts dieser ganzen Google-Mentalität, und ich lade mal was nach Facebook und ich kann es ja dann mit Volltextsuche immer wiederfinden, immer mehr verloren geht. Und das kriegen wir nicht so mit, aber unsere Nachfolger werden es mitkriegen, weil es nicht mehr systematisch erschlossen
ist. Aber da muss ich widersprechen, weil wenn man jetzt zum Beispiel sich anschaut, das Rijksmuseum in Amsterdam hat halt die Originale unter freier Lizenz online gestellt. Das führt dazu, dass langsam wenigstens die richtigen, und zwar farbecht und in ihrem Ausschnitt, die Gemälde, wie sie wirklich sind, in Anführungszeichen, online zur Verfügung stehen und nicht irgendwelche Zuschnitte, Verfärbte oder ähnliches. Aber es ist natürlich der Kampf gegen Google, der Kampf gegen den Algorithmus, wo wir natürlich etwas, haben Sie vollkommen recht.
Es geht nicht um die Reproduzierbarkeit, da bin ich bei Ihnen. Google Art Projekte und solche Sachen, super Sachen, toll. Aber Sie können sicher sein, dass beim Rijksmuseum 50 Leute daran arbeiten, diese Bilder bis ins kleinste Krümel zu katalogisieren. Und nicht einfach nur irgendwo hinzustellen und ich kann dann suchen, das ist von Rembrandt der Hirsch im Wald oder was, keine Ahnung. Und das geht so ein bisschen verloren angesichts dieser Millionen Hamburger Bilder, die einfach hochgeladen werden.
Aber ich glaube, wir sprechen jetzt auch über 2 unterschiedliche Dinge. Also das, was stellen wir inhaltlich zur Verfügung? Natürlich können wir tolles Beispiel, Millionen von Hamburger Bilder zur Verfügung stellen. Aber gleichzeitig müssen wir auch über Organisation von Wissen sprechen. Denn es geht ja genau dahin, wie kommen wir heutzutage an unseres Wissen? Hier möchte ich nur ganz kurz sagen, Wissen ist für mich zum Beispiel auch nicht gleich Information. Also es gibt unendlich viele Informationsschnipsel. Aber wie machen wir daraus Wissen? Also die Wissensorganisation, eine ganz alte Kulturtechnik, die sollte beibehalten werden. Und das ist eine andere Diskussion, als zu sagen, was mache ich alles im Internet jetzt zugänglich? Also das würde ich doch unterschiedlich sehen wollen.
Ganz wichtiger Punkt. Und wenn Sie jetzt noch einen wichtigen Punkt machen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Wir machen ein bisschen von der Mittagspause ab, weil wir ja auch etwas später angefangen haben.
Ja, vielen Dank. Ich halte diese Thematik für extrem wichtig. Nach vorne gewandt, wie Sie es gesagt haben, auch nach hinten gewandt, weil wir ja auch das große Thema der Retro-Digitalisierung noch haben für viele, viele unserer kulturellen Bestände. Und ich möchte auf den letzten Punkt, den Sie genannt haben, eingehen, nämlich wie bekommen wir Zugang? Ich will nur ein kleines Beispiel nennen, was ich zufällig letzthin angetroffen habe, um zu zeigen, wie schwierig das ist. Wir gehen zum Beispiel in der Wissenschaft davon aus, ich bin an der Uni tätig, dass, ja, wenn man mal gucken will, wer interessiert sich für irgendwelche Autoren, dass man da bei Google Scholar nachschaut, was da jetzt so an Zitaten ist oder was der produziert hat und so weiter. Und das ist de facto Standard. Dann gibt es noch zwei, drei andere Standards, wo man das vielleicht nachschauen kann. Jetzt hat meine Universität, die LMU München, die hat die freien Publikationen der Wissenschaftler dieser Universität ins Netz gestellt. Bis 1995 ging das relativ einfach. Danach ist es von den Rechten der Verlage immer sehr schwierig, diese Rechte zu kriegen. Und allein von den Publikationen, die da bis 1995 im Netz stehen als Volltexte, sind, nur um ein Beispiel zu nennen, das ist nicht nur auf mich bezogen, aber ich nehme mal die Zahlen, weil ich die gerade für mich habe, die sind über 100.000 Mal runtergeladen worden von irgendwelchen Leuten, die sich dafür interessieren, die ich gar nicht kenne natürlich. Während bei Google Scholar für mich, was weiß ich, irgendwelche 16.000 Zitate stehen. So, wo findet jetzt der Mensch den Zugang und wie kann jetzt jemand eben diese Pfade finden? Und da gibt es bestimmt noch x andere Beispiele, dass es irgendwelche Nischenarchive gibt oder irgendwelche, es gibt auch keine richtige Metaebene, wenn ich es richtig weiß, über die man dann reinfindet in diese Bestände. Also wie löst man dieses Zugangsproblem, wenn jemand sich für irgendeine Sache interessiert? Das ist mir wirklich unklar. Und das werden so de facto Standards und de facto Monopole geschaffen, die dann aber doch vieles ausschließen.
Das ist richtig. Also genau das ist eigentlich das Problem. Und wenn wir jetzt in die Zukunft denken und wenn ich jetzt auch als Ulrike Hönsch spreche, die unheimlich gerne enzyklopädisch arbeitet und Lexikonredakteurin ist und einfach auch begeistert ist von dieser Tradition, in der man da arbeitet, würde ich sagen, wir müssen natürlich viel stärker zusammenarbeiten. Wir müssen weggehen von jeder macht sein eigenes Ding. Wir müssen viel stärker kooperativ arbeiten mit anderen Organisationen, mit Institutionen, damit wir eben diese, ja, das ist ja auch eine Art von Kleinstaaterei sozusagen, dass wir die eigentlich überwinden. Das wäre das eine. Und das andere ist, was mich so umtreibt, ist eigentlich auch viel stärker im Hinterkopf zu haben, einen Servicegedanken, wenn wir von Enzyklopädie im Internet sprechen. Was ist denn zum Beispiel, wenn eine Anfrage, wenn eine Information für eine bestimmte Person nicht in dem Moment relevant oder ausreichend genug beantwortet ist oder er sie schlicht oder ergreifend nicht versteht, weil es jetzt eine sehr fachbezogene Auskunft ist, die da bekommen worden ist. An wen wende ich mich da? Und das ist eigentlich unsere Chance zu sagen, hier sind Experten oder wir können zu Fachautoren vermitteln, wir können Informationen noch einfach für dich in einer Art Experten-Laien-Kommunikation zusammentragen und für dich speziell zu vermitteln. Also das wären so meine Ideen, meine Vision für die Zukunft, wo ich einfach glaube, da ist Wissensorganisation, hat da auch noch Nachholbedarf.
Aber das ist auch genau da, wo Sie am Anfang sagten, wo wir aufeinander zugehen oder wo sich da auch ein Kreis schließt oder eine Verbindung entsteht. Ich greife jetzt mal ein Beispiel raus, Wikimedia zusammen mit Deutschen Archäologischen Institut. Es gibt einen Laien, einen Wikipedianer, also der war im Kern eine Schreiberkolonne sozusagen, der 500 Artikel über den Limes geschrieben haben, Bauten entlang des Limes. Ein sehr stolzer Frührentner, der vor einer versammelten, wir haben dann im Auswärtigen Amt im Bibliothek so eine Versammlung gemacht, da waren dann nur Professoren und er stand da vorne als Frührentner, der diese 500 Artikel geschrieben hat. Und diesen Stolz zu sehen eines Laien, dass die jetzt die Experten feststellen, dass diese 500 Artikel über Limes öfters gelesen werden als diese Schriften. Es gibt also ein Limes-Institut, die drucken jeden Monat so ein Heftchen. Davon wird die Hälfte natürlich dann eingestampft. Und der Direktor des Deutschen Archäologischen Institutes, der diese Veranstaltung geleitet hat, hat dann gesagt, er macht das jetzt so, dass es arbeitsrechtlich ab sofort möglich ist, dass seine Mitarbeiter auch während der Arbeitszeit in Wikipedia-Artikeln ergänzen können, nicht nur in der Freizeit, was viele eh schon machen, weil er sagt, auch im Sinne des Bologna-Prozesses, die Vermittlung von Wissen in die Gesellschaft ist die Wikipedia, und ich lade nur jeden ein, auch Alternativprojekte zu starten, eine Methode, wie man diese Vermittlung machen kann. Und das ist dann, wenn man sich begegnet, wenn Laien und Experten sich begegnen. Das ist natürlich nicht der normale Wikipedia-Leser. Aber jetzt in Wien, Bundesdenkmalamt zum Beispiel, hat ein Wikimedianer, die mit der Hofburg, mit den Restauratoren in der Hofburg zusammen da spannende Projekte machen, die dann wieder Wiener Lehrern gezeigt werden. Also es findet eine Vielfalt von Vermittlung statt. Man kann es vielleicht gar nicht politisch lenken, sondern es passiert einfach. Man muss diese Vielfalt einfach fördern und annehmen und gucken, dass man kommerzielle und öffentliche Inseln bildet, von denen aus die Inspiration kommt. Und anders sollten wir uns das auch nicht vorstellen in einer pluralistischen Gesellschaft, oder?
Wir hätten noch Zeit für eine weitere Wortmeldung. Bitte schön.
Ich möchte noch mal eine Lanze brechen für das kuratierte Wissen. Ich bin neulich auf einen Artikel gestoßen, nicht in der Wikipedia, sondern in der Presse, der klärte, abschließend historisch belegt, dass Lenin nicht die Zarenfamilie ermordet hat. Ich habe in der Wikipedia nachgesehen, in der deutschen, in der englischen und in der französischsprachigen und festgestellt, alle drei Artikel behaupten auf sehr militante Art und Weise, Lenin war's. Das ist nicht eingeflossen und ich werde das nicht ändern, weil ich nicht mich auf einen Edit War einlassen werde, der bei diesem Thema so genauso wahrscheinlich ist, wie wenn ich mich auf das 9-11-Thema einlasse. Deshalb brauchen wir irgendeine Form von Crossover und ich denke, es läuft darauf hinaus, um die Frage, wer hat das Geld, überhaupt Inhalte zu produzieren.
Wobei bei Wikipedia geht es eher um die Zeit, anstatt ums Geld. Also die Zeitreichen sind natürlich in der Wikipedia leider bevorzugt manchmal, gerade bei solchen Edit Wars. Dafür sind auch die Artikel schon gesperrt worden, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci. Der Artikel über Leonardo da Vinci hat diesen Abschnitt Da Vinci und die Kirche. Das ist ein 500 Jahre gehender Edit War quasi. Wer hat recht? Und der hat sich in die Wikipedia reingesetzt und dann hat man irgendwann diesen Artikel für sofortiges Editieren, also ohne, dass jemand, ein Admin drüber schaut über diese Veränderung, tatsächlich auch gesperrt, genau aus diesem Grund. Es gibt natürlich solche Themen wie, hat Lenin die Zarenfamilie ermordet? Da entstehen Leidenschaften, aber sicherlich sowohl in der wissenschaftlichen Community, wo ich mir sicher bin, dass jemand anders einen Artikel schreiben würde, der ebenso belegen würde, dass es andersrum ist. Oder auch nicht, ja gut, dann ist das eine Neuigkeit, dann lade ich Sie ein, auf der Diskussionsseite dieses Artikels dringend darauf hinzuweisen und zu sagen, Freunde, das ist jetzt euer Thema, das einzubringen, ich habe hier keine Zeit für, aber auf der Diskussionsseite eines Artikels können Sie oben anklicken, den Reiter, ist natürlich toll, wenn Sie diesen Hinweis geben.
Gibt es noch eine Frage, eine Wortmeldung, bitte.
Ja, also wir feiern ja heute hier einen Geburtstag von jemandem, der ein bisschen älter geworden ist. Ich bin fast 10 Jahre älter und beschäftige mich hauptsächlich damit, wie ich sozusagen meine eigene Sammlung auflöse. Was mache ich eigentlich damit? Also wenn man zum Beispiel 50 Jahre sich mit Film beschäftigt hat, sind da 20 Systeme durch mein Leben gegangen. Und habe ich mich mit beschäftigt und ich weiß noch, wie Wolf vor 10 Jahren den ganzen U-Matic-Bestand oder diese Formate, die es damals gab, versuchte aufzulösen und wir darüber diskutierten, was machen wir mit diesen wunderbaren Maschinen. Also ich weiß es nicht, ob es möglich ist, diese Frage von oben her zu lösen. Ich glaube, das geht hauptsächlich nur in einer unglaublichen Kooperation zwischen dem Einzelnen und eben dieser Gesellschaft. Ich mache mir darüber Gedanken, was will ich eigentlich meiner Familie, meinen sozusagen Erben, testamentarisch hinterlassen. Von den Büchern, die ich habe, von den CDs, die ich habe, von den Platten und all diesen ganzen Sachen. Also das finde ich ist ein Aspekt, der sehr wichtig ist. Wo steht jeder Einzelne und was macht er mit seinen Sachen? Was will er eigentlich, dass bleibt?
Wobei auch das sicherlich ja wieder auf die Frage, was der Wert dahinter ist, was erhalten bleiben soll.
Dafür muss man doch kämpfen. Muss doch jeder selber. Das Kuratorische. Ich habe als kleiner Junge gedacht, wenn ich den Brockhaus auswendig lerne, werde ich ein nützlicher Wesen dieser Gesellschaft sein. Jetzt weiß ich, ich muss einen unheimlich aktiven Beitrag dazu leisten, dass das, was ich wichtig finde, auch dahin kommt, wo ich gerne möchte, dass es landet. Also meine Filme in ein Archiv und bin mit denen in einem Dialog darüber, was soll bleiben und was soll nicht. Und ich bereite es in der Weise, oder wir sollten es auch in der Weise aufbereiten.
glaube, die Frage gibt es ja schon immer, was wird vererbt? Es ist nur die Menge sehr viel größer geworden.
Auch das, und letztlich haben Sie damit ja die Frage, glaube ich, auch, die Sie gestellt haben, selber beantwortet. Nämlich, ich glaube, die letzten Werte für sich schafft ja jeder selber.
Das ist auch im Großen eine der unbeantworteten Fragen. Also die großen Staatsarchive gehen ja mittlerweile hin und bauen sogar Geräte nach, einfach um alte elektronische Unterlagen wieder auswerten zu können. Und das sind teilweise Sachen, die sind erst 20, 25 Jahre alt. Und aus der IT gibt es halt seit langem schon eine sehr große Open-Source-Bewegung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, für alles mögliche Emulatoren zu schreiben. Das heißt, sie kriegen eigentlich heute von jedem Computersystem und von jedem alten Betriebssystem einen Emulator, den sie einfach laufen lassen können, und dann können sie ihre alten C64-Spiele wieder spielen. Das Problem ist nur, den physischen Datenträger einzulesen, den sie damals hatten. Aber selbst da gibt es Spezialisten, die machen das und digitalisieren das. Aber das ist wirklich ein großes Thema und es ist auch unbeantwortet und es wird immer kritischer. Auch das Bundesarchiv hat da eine große Krise, die amerikanischen Staatsarchive auch. Vor allen Dingen, weil sie mittlerweile gesetzlich verpflichtet sind, auch E-Mails zu archivieren und solche Geschichten.
Also ich könnte da jetzt irgendwie so einen Namen erfinden wie Open Heritage. Aber die Öffnung quasi, die Frage, finden wir all diese Schätze? Wie kann man das machen? Ich hatte jetzt, wie gesagt, gerade in Wien ein Kochbuch, eine Privatperson, die Kochbücher 18., 19., 20. Jahrhundert gesammelt hat, und die hat diese Wahnsinnssammlung dann gespendet irgendwie und die Familie verwaltet das jetzt. Und das ist total spannend, weil wir dann rausgefunden haben, wann es zum ersten Mal ein Wiener Schnitzel gab. Was ja irgendwie auch irgendwie ein spannender Fall. Also die Frage ist, wie kann man das organisieren? Und ich glaube, es braucht eine Öffnung auch von staatlichen Stellen, weil es geht ja dann um Geld auch irgendwann, dass hier ein anderer Dialog stattfindet. Diese Öffnung zwischen Laien und Experten, die wir hatten, muss auch in diesem Bereich so eine Art, nenn's jetzt mal Open Heritage, muss es Konzepte geben, wie in diesem Dreieck zwischen Zivilgesellschaft, Firmen, die sich da einbringen, und aber auch der Staat Wege findet, die unserem Zeitalter gemäß sind.
Diskussion und Wiener Schnitzel ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Es folgt die Mittagspause. Meine Damen und Herren, bitte fotografieren Sie nicht alle Ihren Hamburger, sonst ist das Internet gleich voll. Applaus